Palim Palim, heute mal der etwas andere Podcast.
Wieso das denn?
Nein, wir reden heute in der Vergangenheit. Haben wir tatsächlich nicht so oft getan, oder?
Ja, ich bin mal gespannt. Sind die Meinungen ja immer gespalten, wenn man von früher erzählt. Kommt das bei den manchen nicht so gut an, aber vor allen Dingen die dabei waren, erzählen ja immer gerne. Und ich muss auch sagen, ich höre es auch gerne und man kann auch was lernen. Das ist ja immer am wichtigsten.
Auf jeden Fall freuen wir uns auf die, die heute kommen. Und ansonsten ist nix, oder?
Es tut mir leid. Ich habe irgendwie trotzdem, haben wir alle ein bisschen was zu tun, aber nee, aktuell zu vermelden gibt's tatsächlich nichts.
Naja, ich
das wird jetzt
investigative Recherche sagt mir, am vergangenen Montag war ein wichtiger Termin.
Ja, hast du ja letztes Mal schon drüber gesprochen, braucht jetzt aber keiner zu denken, dass da dann eine Liste mit Spielern und dem dazugehörigen notwendigen Budget vorgelegt wurde und dann wurde ja oder nein gesagt. Das sind, wie gesagt, regelmäßige Abstimmungen, die da stattfinden und ich glaube schlicht und einfach, dass der Markt jetzt mal wieder ein bisschen Fahrt aufnehmen muss. Und mit dem Ende der NHL-Meisterschaft wird das, Glückwunsch an Carolina übrigens, falls hier irgendjemand zuhört von denen. aber hast du die Bilder von dem Coach gesehen, oben ohne, wie der den Stanley Cup da hoch? Also das sah aus, als wäre der gerade selber noch vom Eis gekommen. Ey. Was eine kranke Maschine.
Besondere Verbindung zu diesem Stanley Cup, er hat ihn ja auch als Spieler gewonnen.
Krank, echt. Hut ab. Aber schon geile Geschichte.
Und was meine Stadt will, hat ja auch endlich mal wieder was gewonnen, ne?
Was ist denn deine Stadt? HEMA?
Da, wo Deutschland zuletzt gespielt hat?
Toronto.
Ja. Die Marlies haben die Meisterschaft in der AHL geholt.
Ah, ja, so tief bin ich nicht im Thema. Es tut mir leid. Auch an der Stelle an alle, die zuhören. Ordentlich
gefeiert worden, nachdem die Maple Leafs ja jetzt eine völlig neue Welt erschaffen, haben die Marlies mal eben noch die Meisterschaft gewonnen. Was ja auch zeigt, wie viel Talent eigentlich in dieser Organisation steckt. Ja, also da gibt es ja offensichtlich ein paar Leute, die was können. Schade, dass sie das nicht in die NHL transportieren. Aber jetzt ist der Draft und danach wird's heiß.
Jetzt sind Trades, Signings, Drafts, alles genau. Und dann geht das, glaube ich, auch ganz schnell. Ob man dann immer direkt zuschlagen muss, sei mal dahingestellt. Aber dafür haben wir einen fähigen Sportdirektor, der das beurteilen kann.
Genau. Und weil wir heute nichts zu erzählen haben, weisen wir nur noch mal darauf hin, rund um den 1. Juli, über die Roosters und über Radio MK Tickets sichern für Lasst uns nicht alleine, den Live-Podcast. Wir hoffen danach endlich die 100 Hörer zu erreichen.
Wir haben auch dieses Jahr das Publikum wieder nicht im Bild, ne? Nur zur Sicherheit.
Ja genau, das musst du auch nicht machen. Nein, und weil wir einen ultralangen Podcast haben, ach ja, morgen schon. Übrigens, morgen gibt es einen Spielplan, Freunde. Der sollte sein. Das?
Ach stimmt, doch. Ja, können wir drüber reden, weil Veröffentlichung, Lizenzierung ist, glaube ich, quasi heute geplant zumindest.
Ja, dann gibt es morgen einen Spielplan.
Das heißt, liebe Grüße an Carsten, der das ja immer auf dem Weg zur Arbeit morgens um 6 hört. Da ist noch keine Meldung draußen, aber ich glaube, man kann das guten Gewissens hier als Exklusiv-Info schon mal raushauen. Werden sicherlich auch andere Journalisten und Medien wissen.
Die Roosters kriegen eine Lizenz.
Genau, vorbehaltlich der Lizenzerteilung für alle beteiligten Teams. Wo wir mal vorsichtig optimistisch sein können, wird dann auch für den Freitag der Spielplan angekündigt. Und gibt noch bis dahin die Möglichkeit, vergünstigte Tickets für das erste Heimspiel, wann auch immer das dann ist und gegen wen, das wissen wir ja zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht.
Am ersten Wochenende, würde ich sagen.
Das ist am ersten Wochenende, das ist auch richtig. Sehr gut, Mirko, also wir starten nicht mit zwei Auswärtsspielen, das ist schon mal eine knallharte Info. Nein, blindes Huhn-Ticket, gute Tradition, nach wie vor gut nachgefragt und ich sag mal so, ja, kann man, ist okay, der Termin.
Also du meinst, ihr spielt freitags abends oder was?
Ich habe gesagt, für mich ist der Termin, also wäre ich Fan, einfach nur und nicht Angestellter dieses Vereins, dann fände ich den gut.
Dann wissen wir doch jetzt alles und starten los in die 141. Ausgabe.
Kühe, Schweine, Iserlohn. Der Radio MK Rooster Hockey Podcast. Dorfradio für Sauerland. Für Fans vom Säuler See mit Felix Dötsch und Mirko Heinz. Ein Bauer stand im Sauerland und dachte drüber nach, das Totgesagte länger leben. Freut euch auf Kühe, Schweine, Iserlohn, den Radio MK Roosters Hockey Podcast. Dorfradio fürs Sauerland. Jeden Donnerstag da, wo es Podcasts gibt. Wir setzen uns ein für das, was die Menschen in unserer Region wirklich bewegt. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse Märkisches Sauerland. Gut für Hemer und für Menden. Infos im Netz sms-hm.de.
Ach ja, also ich finde es hier schön übrigens. Sehr schön.
Hier ist schön. Lass uns bitte nicht über das Wetter reden. Wir haben es jetzt schon häufig genug gemacht. Und wir alle wissen, es ist warm. Wir alle wissen, das ist nicht unser Wetter. Aber ich glaube, es ist niemandes Wetter. Und aber ihr habt es hier nett und wir sind keine Chance.
Eddie Himmrich ist bei uns. Wir gratulieren zu einem ganz besonderen Moment in deinem Leben, nämlich die Auszeichnung mit dem Bundesverdienstkreuz vor einigen Wochen im Campus Garden. Wer die Geschichte kennt, Eddie ist ausgezeichnet worden für sein bemerkenswertes Engagement für das Eishockey am Seiler See und irgendwie ja auch darüber hinaus. Das Interessante ist nur, es wurde ein Orden vergessen. Der Landrat hat ihn nämlich nicht mitgebracht, aber wir werden diese Geschichte in Ruhe erzählen und stellen dann auch gleich den zweiten mit vor, den wir in dieser Runde haben. Das ist nämlich Rainer Tüttelmann, der organisiert sein Vermächtnis, eishockeytechnisch, nämlich das Museum. Lieber Rainer, auch dir ein herzliches Willkommen. Ja. Wo warst du in den letzten zwei Wochen im Urlaub?
Zu Hause und hab geschwitzt.
Wir können es nicht anders sagen. Also wir sitzen auch heute, deshalb halt es ein bisschen, in einem nicht ganz so gut ausgestatteten, also gemütlichen, aber nicht ganz so gut ausgestatteten an den Wänden Raum. Ich hoffe, ihr seht uns das nach, aber wir sind gleich mal in HEMA geblieben, da wo sie alle herkommen.
Stimmt, und, ziemlich genau direkt über dem Eishockey-Museum.
Das stimmt, nur auf der falschen Seite des Gebäudes.
Rainer gerade mit strengem Blick angemerkt.
Genau, und bei ihm ist es kühler unten. Also es ist.
Also wir hatten richtig tolle Temperaturen da unten. Ganz im Ernst. Wir haben fast unsere T-Shirts ausgezogen.
Ist das förderlich für die Besucherzahlen?
Wenn wir das ankündigen würden, ja.
Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr beiden den Weg zu uns gefunden habt an diesem wunderbar noch nicht so richtig heißen Tag. Okay. Denn wir zeichnen schon montags diesen Podcast auf mit den beiden und wollen, wie gesagt, über das Vermächtnis so ein bisschen von Eddie Himmrich reden. Eddie, als der Anruf kam, dass tatsächlich dieser wunderbare Orden zukünftig an deiner Brust pranken sollte, wie hast du es genommen? Mit viel Stolz oder hast du gesagt,
okay. Nein, ich musste erstmal was anderes erzählen. Ich kriegte zwei Anrufe aus Lüdenscheid und habe die weggedrückt. Ne? Und dann fragte mich mein Sohn, die wussten ja alle Bescheid, dass ich das Bundesverdienstkreuz bekomme. Und dann sagte der, hast du nicht mal von Lüdenscheid einen Anruf gekriegt? Ich sage, ach, Lüdenscheid? Ja, die wollen da wahrscheinlich was von der Firma. Ich bin ja nicht mehr in der Firma, ich habe ja nur 0,1% der Anteile. Und ihr macht das ja. Ja, sagte Papa, geh doch mal dran hier. Ja, und dann bin ich nächstes Mal dran gegangen. Und dann hat der Landrat hier angerufen und hat gesagt, ich habe eine ganz freudige Mitteilung. Sie kriegen das Bundesverdienstkreuz. Da habe ich erstmal gar nichts gesagt, ne? Und habe mich gefreut und habe mich bedankt. Ja, und so war das.
Rainer, warum ist das verdient, dieses Bundesverdienstkreuz für Eddie Himmrich?
Ich denke ganz einfach mal, wenn man sich mit der Person Engelbert Himmrich auseinandersetzt und weiß, was er für wirtschaftliche Erfolge mit der Firma Keuco erzielt hat, und sieht dann, wie bodenständig der Kerl geblieben ist. Ich sage das ganz bewusst, Kerl geblieben ist. Das ist einmalig. Was er getan hat für die Bäcke mit der Schulspeisung der Grundschule oder des Kindergartens oder auch, wenn über 30 Grad sind, glaube, wenn du jetzt da wärst, gäbe es ein Eis bei euch, ne?
Ja, natürlich, aber mittlerweile nicht mehr, ne?
Also Eddie ist ja auch nicht mehr da und das Eis ist ausverkauft.
Ich bin schon seit 6 Jahren aus der Firma raus.
Also, du hast es gesagt, auch Das muss man vielleicht für den einen oder anderen nochmal erwähnen, ist halt eines der maßgeblichen Himmeraner Unternehmen immer gewesen in der Armaturen, in der Wartindustrie, ein absoluter Global Player und schon seit, also ich kann es nicht anders denken, aber mein Leben hat ja auch noch ein bisschen nach euch begonnen, irgendwie immer auch fürs Eishockey im Engagement. Wann hast du den ersten Sponsoring-Vertrag, Eddie, unterschrieben? Am Seilersee oder dich zumindest mit Heinz vereinbart, dass du sagst, ja okay, für Hockey, da bin ich dabei.
Ja, Heinz Weifenbach, ja. Ja, okay, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Aber ich glaube, wir waren der Erste, der Trikotwerbung gemacht hat. Das weiß ich noch. Ja, wann das war, weißt du das?
Habt ihr bestimmt ein Trikot im Museum, oder nicht?
Ja, klar, im Museum ist nur eins, da steht auch Koiko drauf, ne?
Fakt ist, dass Eddie immer erste Bundesliga gemacht hat, 79, 80.
Stimmt, du hast immer gesagt, wenn ihr dann hochgeht, erste Bundesliga mache ich. Und
das war für Eddie immer gesetzt, definitiv. Ne? Also als wir abgestiegen sind, ich war leider in dem Jahr auch verantwortlich in der Geschäftsstelle, danach war Schicht bei Eddie. Ich sagte, wenn er wieder hochkommt, bin ich wieder dabei. Ne?
Also, ja, aber ich habe vorher auch Werbung gemacht von Koiko aus. Ich weiß noch hier, in der zweiten Liga haben wir auch Werbung gemacht.
Also ihr habt immer irgendwie, hieß zumindest
ja,
immer.
Ja, klar.
Na, Familie Himmrich hat sich nicht komplett rausgezogen, aber sie sind nur öffentlich sichtbar, wenn es wieder in die erste Liga geht.
Ja, ja.
Und so war es, glaube ich.
Und wo der Verein mal kurz vor der Pleite stand, da haben wir auch 100.000 Euro gespendet. Ne? D-Mark noch damals.
Lang ist her. Aber ihr merkt schon, wir werden heute schwelgen, ein bisschen ich in Erinnerung.
Sagen, also es ist ein
etwas anderer
Podcast. Selten, dass hier zwei Leute sitzen, die noch deutlich, teilweise auch länger dabei sind als du. Und ich kann hier wahrscheinlich inhaltlich gar nicht mal so viel beitragen. Aber man kennt ja die Geschichten so. Und dann können wir, glaube ich, auch mal ein bisschen fragen.
Wann war die Winterolympiade in Sarajevo? Da weiß ich, da haben wir das erste Mal
Trikot. 84, würde ich sagen.
84, ja.
Das lässt sich nachprüfen.
Ja, der Butzi Geil hat dann bei den Roosters gespielt und der war auch in Sarajevo bei der
Olympia. Das war Peter Geil.
Peter.
Der Butzi ist der Sohnemann
gewesen. Ja, Peter.
Und der ist dann 94 oder 95.
Peter Geiler, genau.
Ja, so ist das. Insofern hat trotzdem eine Menge Verbundenheit irgendwie das ausgelöst. Eddie, warum bist du zum Eishockey gekommen damals?
Ja, meine Freundin, die hat mir gesagt, in Dahlinghofen, da wird Eishockey gespielt, dann komm doch mal mit und so weiter. Und ich weiß noch, wo der Verein EC Dahlinghofen in der Gruppenliga gespielt hat. Und dann bin ich das dritte Mal beim dritten Spiel mitgefahren. Und das war abenteuerlich. Es fuhr ein Sonderbus oder zwei oder drei über die Edelburg. Ich komme ja von der Edelburg. Und dann fuhren die eben nach zum Eissporthalle. Nur zurück fuhren die durchs Hönnetal. Und dann musste ich eben durchs Hönnetal zurück und dann bin ich nach Minden zur Endhaltestelle. Dann gab es eine schöne Kneipe, dann habe ich mir zwei Bier getrunken und dann bin ich wieder mit dem Bus nach Hemer zur Edelbrüche gefahren. So war das.
Besondere Zeiten.
Einfachere Zeiten, würde ich jetzt auch mal sagen.
Ja, also es ging glaube ich, auch ein bisschen was. Also
ich hatte ja keinen Führerschein.
Ja, ich kann ja auch nichts mehr von der Eissporthalle in Dahlinghofen nichts mehr sagen. Ich bin da auch raus. Ich weiß, dass auch mein Papa regelmäßig da war und sogar im erweiterten Bekanntenkreis sehr viele Eishockey-Jungs hatte, die da auch gespielt haben. Das war auch irgendwie so eine komische Mendener-Connection, die da auch mit drin steckte, weil auch er ging da in die Schule und so weiter. Aber man muss schon sagen, das waren besondere Zeiten damals.
Ja, und in der kanalischen Eissporthalle, da stand der Sadowski davor, kassierte das Geld, ich weiß nicht, hier 3 Mark oder so. Und in der Eissporthalle, da war ja dieser Maple Leaf und da war extra, damit er sich bewegte, ein Ventilator darunter. Ja, und dann war da ja alles zollfrei und dann haben die meisten Leute auch hier reichlich getrunken. Und irgendwann hat die Polizei mal das dicht gemacht und dann haben sie, glaube ich, 20 Führerscheine einkassiert.
Das zum Beispiel wusste ich nicht mal. War es wirklich so, dass da zollfrei eingekauft
wurde? Ja, das war alles zollfrei.
Alter, Alter.
Ja. Also wir haben im letzten History-Magazin mit jemandem gesprochen, der über...
Ungenannt bleiben will auf den Geschichten, die passiert sind.
Und der hat in Westig neben einem Kanadier gewohnt und der hat ihn versorgt. Definitiv mit allem, was er wollte, zollfrei. Und das Kuriose ist, als die Kanadier 1970 abzogen, da hat dann der Zoll zugeschlagen, wo er wusste, dass in den Kellern noch Ware der Kanadier lagen. Aha. Und dann hat der Zoll definitiv in manchen Kellern noch Whisky, Kaffee, Tabak gefunden. Solche Geschichten sind gelaufen, ja, definitiv.
Ja, und dann gab es ja immer diese leckeren Hamburger mit Relish, ne? Das kannte ich gar nicht. Weißt du auch noch? Und meine Mutter, hier in Deutschland gab es überhaupt keine gesalzene Erdnüsse, Salted Peanuts. Und dann habe ich da mal für meine Mutter Salty Peanuts mitgebracht.
So, und jetzt merkst du, dass ich wirklich raus bin. Also, dass das auch nochmal 10 oder 15 Jahre sind.
Aber da das Gefühl, Chance. Wir können einfach hier sitzen und die beiden quatschen
lassen. In der Halle wurde ja laufend geraucht. Ne? Und die hatten alle Krawatte an und so weiter. Also nicht so wie heute jetzt, wie heutzutage. Und die wussten ja gar nicht hier in Deutschland, wo Dahlinkofen lag. Und da hat sich mal ein Bus verfahren. Ne? Das weißt du auch noch. Ja, das war alles zu Zeiten.
Darum gab es ja auch, die Gründung heißt ja EC Dahlinkofen.
Ja.
Und der Zusatz Sauerland ist ja 2 Monate später nach der Gründung gekommen, um überhaupt Dahlinkofen im Sauerland zu verorten, ne? Damit sich keiner, wie Eddie schon sagte, nach Bayern oder nach Hamburg
verfährt. Zumindest die grobe Richtung hast du schon mal. Ja, gut.
Unglaublich. Wann bist du das erste Mal zum Hockey gegangen, Rainer?
Oh, da war die alte Halle noch. Ich glaube 68 rum, mit 18. Ja, genau so. Ich habe aber nicht so ganz viele Spiele gesehen, aber die ich gesehen habe, das waren immer so heftige Spiele. Früher war Körperkontakt noch mehr angesagt als heute. War noch nicht alles so geregelt, wie man gut Eishockey spielt.
Wie gesagt, ich keinerlei Erinnerungen daran, auch nie drin gewesen. Mein erstes Eishockeyspiel, kann ich euch noch verraten, war 1984. Da hat Papa Tickets gekauft für ein Spiel des ECD gegen die Düsseldorfer EG. Und da saßen wir mit dem gesamten Kindergeburtstag, waren 5 oder 6 Jungs, plus Papa Heinz, plus Sohn Heinz, auf der unteren Tribünenhälfte, Sitzplatz allerdings, da wollte er noch nicht, dass der Sohn auf die andere Seite geht. Und dann haben wir ein Derby gegen Düsseldorf geguckt und da war schon ordentlich Stimmung in der Bude, das kann ich sagen. Und da war ich dann auch angefixt an dem Punkt.
Aber das war kein Freundschaftsspiel.
Das war definitiv. Düsseldorf
hat doch mal in der zweiten Liga gespielt.
Nein, es war davor, es war definitiv ein Meisterschaftsspiel, das kann ich dir sagen, weil Papa geflucht hat, erinnere ich mich auch noch dran, das war teuer, also damals schon, also nicht erst heute, teuer gewesen, so für 6 Jungs. Also das war schon, hat er schon einmal in die Tasche gegriffen und die Jungs waren dann, es war auch ein Großteil der Gruppe, fand sich dann hinterher mit Sohn Heinz, ohne Papa Heinz, unter der Sprecherkabine auf der Stehplatztribüne weiter. Also so, wie es gute alte Tradition ist, das muss man sagen.
Ja, und die ersten Spiele waren ja praktisch ohne Gesichtsschutz, ne?
Das kommt auch nochmal dazu. Die hatten noch gar keine Helme auf.
Genau. Ist da irgendwann mal was passiert? Ja, die hatten schon
Helme auf, aber...
Da muss doch mal was passiert sein.
Ja, ein Nürnberger Zuschauer, der hat mal hier mit dem Schläger einen zusammengeschlagen. Da kann ich mich schon schwach dran erinnern.
Zuschauer. Ja. Auch die Verletzungen der Zuschauer in der Iserlohner Halle waren ja durchaus an der Tagesordnung, denn da war ja der Schutz wie jetzt vorhanden gar nicht da. Ne? War hinter den Toren mal noch ein bisschen Maschendraht und das war es dann. Ne? Also es ist schon interessant, wie sich das auch alles entwickelt hat an sich. Ne?
War nicht alles besser früher, kann man glaube ich an der Stelle sagen.
Naja, aber da hast du halt mal 6 Wochen Pause gemacht, das war noch erträglich. Mm. Aber wir müssen doch mal den Faden aufgreifen, ich glaube, sonst sind wir dann doch zu verstrickt heute in zu viele Geschichten. Also Eddie, angefangen hat das damals, du bist dann aber auch mit nach Iserlohn gewechselt und irgendwann hattest du ja auch mit die Entscheidung, okay, wir unterstützen als Kroiko, als das Unternehmen, den ECD. Wie ist das zustande gekommen? Hat der Heinz mal eben gesagt, bei Hemaraner, also Heinz ein Hemaraner mit dem Kolko als Unternehmen oder wie hat er das gemacht?
Ich wurde ja zum zweiten Vorsitzenden gewählt und zwar gegen, wer war denn der Gegner noch?
Hattest du einen?
Ja, ich weiß noch, du hattest mich ja vorgeschlagen hier und dann, das war, und der ist glaube ich in Iserlohn noch im Ältestenrat. Das ist ein ganz bekannter Politiker. Gut, okay. Ja, und so ist das alles gekommen hier. Und dann habe ich hier erst im Grunde genommen die Mitgliederverwaltung gemacht. Das war ein Chaos und so weiter. Naja, also so bin ich eigentlich richtig zum Eishockey gekommen. Ja, das war's. Ne?
Was hat dich fasziniert?
Aber ich möchte eins korrigieren, das war nicht Weifenbach, sondern das war die Gosselke-Ära, ne?
Ja,
die
Gosselke-Ära. Das muss dann davor
gehen. Ja, die Gosselke-Ära, klar. Und da war der Althaus auch noch.
Genau, Günther Althaus.
Und dann gab es ja hinterher die Umbenennung hier in die ECD Iserlohn.
Genau.
Und da ist ja knapp ausgegangen, ne? Und dann durften ja der Verein ja kostenlos da in der Eissporthalle spielen. Da mussten sie auch früher bezahlen und so weiter. Ich weiß also nicht mehr ganz... Ich bin jetzt schon 79, ne? Ich weiß nicht mehr alles, wie das zusammenhängt.
Also wir haben im 5. History-Magazin den Sigi Suttner interviewt. Und Sigi war damals noch beim ECD im Tor und er machte Werbung für ECD Iserlohn.
Ja.
Und das war eine seiner letzten positiven Handlungen und dann hat er in Moskau gut im Tor gespielt und dann ging er nach Köln für viel, viel Geld und den Scheck habe ich bei Erlermann abgeholt in Köln. Ne?
Ja, also ich weiß, dass ich das gemacht habe. Der kostete damals 100.000 Euro, 100.000 D-Mark.
Ja.
Und dann haben wir den nun für 100.000 D-Mark wieder weiterverkauft, sodass das für mich ein Nullspiel war. Nullsummenspiel. Aber dann hatten wir doch bei Gosselkamp einen Deutsch-Kanadier. Der hat ja gesagt, ich spiele Klavier. Ne? Und dann hat der Gosselke ihm ein Klavier gekauft. Ne?
Solche Geschichten sind damals tatsächlich noch möglich gewesen. Wart ihr denn schon in der Gosselke-Ära auch mit Kolko verbunden? Nein,
ja,
das,
ja, ja,
doch, da habt ihr angefangen.
Ja,
okay.
Ja, da haben wir angefangen.
Okay.
Und ganz genau.
Heute guckt man auf tausender Kontaktpreise, also dass möglichst viele Leute viel sehen. Die Roosters haben ja auch tatsächlich bei ihren Magenta-Übertragungen ganz gute Einschaltquoten. Sie werden auch sonst registriert. Was war damals ausschlaggebend dafür, dass man gesagt hat, da werbe ich mal?
Ja, das war von mir aus im Grunde genommen, ich wusste, dass die Werbung nichts bringt. Höchstens der Werksverkauf hat was gebracht, ne? Aber sonst nichts. Das war ein entgegenkommendes für den Verein.
Hat Kolko eigentlich heute noch einen Werksverkauf? Ich bin mir
ja,
relativ sicher. Ne?
Ja, also, klar, da haben wir einen Werksverkauf, haben wir noch einen.
Rainer, warst du zu dem Zeitpunkt, als er zweiter Vorsitzender war, hast du ja auch mal eine ECD-Ära gehabt, in der du da tätig warst beim Verein.
Ja.
Hattest du da schon was mit dem Journalismus zu tun?
Nein, eigentlich. Ja, da, ich bin von der Rundschau damals. Mein Nachfolger war Helmut Muschio von der Rundschau.
Muschi.
Und ich bin dann, weil Eddie gesagt hat, ich sollte mal beim ECD die Geschäftsstelle machen. Eddie hat mich zum ECD geholt. Das war damals die Zeit, definitiv. Die Gosselke-Ära dann noch. Und dann haben wir unten noch im Keller gesessen, hatten da ein Büro. Und dann war eine kaputte Verbindung zum Kühllager von Franz Neurath, von der Gastronomie. Und zu aller Freude hat die Sekretärin, die war immer nur zwei Tage da, immer gekniet beim Arbeiten. Warum? Weil da war eine Spur von Ratten. Die kamen immer so von einem Kühllager zum anderen. Und die hat im Knien gearbeitet.
So gut, so gut.
Ja, Felix, es ist heute vieles besser. Also
das wäre jetzt auch wieder mein Einwurf gewesen, weil das ist das Einzige, was ich zu dem Gespräch beitragen kann. Es war nicht alles besser früher.
Nein, aber halt schon eine besondere Zeit. Das ja, muss man
die, hatten, dann, die hatten praktisch gar keine Geschäftsstelle. Ne?
Nein, wir waren unten im Keller drin.
Ja. Also da, wo ihr heute eure vielleicht noch ein paar Sachen lagert, die Wendeltreppe runter?
Ganz genau, da
unten drin.
Und ich verspreche dir, da liegen auch noch Sachen von damals. Also die sind seitdem nicht angefasst.
Ich würde sehr gerne mal nachgucken fürs Museum.
Ja, du hast ja auch den Hinweis gegeben, wenn wir da irgendwas finden, ich sag dir ganz ehrlich, Rainer, da mussten wir einmal durchkärchen. Das ist so. Und zur Einordnung, wie dann ging es ja in die Weifenbach-Ära, kann man ja, glaube ich, sagen. Wie war da so der Übergang? Wie habt ihr das erlebt?
Ja, Weifenbach, der hat gesagt, ich übernehme die Schulden alle. Der Verein hatte damals, glaube ich, 200.000 Schulden. Und der hat sich eigentlich um den Nachwuchs gekümmert. Und dann hat er ja eben wieder den Vorsitzenden gemacht. Das war ja ein unheimlich guter Typ, muss ich sagen. Der war wirklich Eishockey besessen. Der hatte ja nur ein Ziel, der wollte ja mit der Mannschaft Deutscher Meister werden. Ne? Und der größte Erfolg war dann hier, wo sie gegen Köln einmal gewonnen hatten in den letzten Playoffs. Und dann haben sie ja nochmal in Köln verloren. Und dann war ja. Da haben sie auch nochmal um dritten Platz gespielt. Ne?
Ja, richtig.
Ja, ja. Gegen Rosenheim, glaube ich.
Ja, zweimal verloren leider. Ja. Aber ich muss Eddie dann auch nochmal einmal ganz kurz fragen oder erinnern. Du hast Weifenbach überzeugt unten in der Ellipse, in der Kurve mit Peppi Gasteiger in der Kneipe.
Ja,
nachts habt ihr euch da überzeugen lassen.
Ich
habe
dann gesagt,
ne?
Mach das doch mal hier. Und ich kannte den ja aus Leilinghofen und ja, der mit seinem dicken Schnäuzer und so weiter und hat ja immer seine Kutte an. Und da riefen die Fenster immer Heinz aufs Eis. Das war also eine ganz lustige Zeit, ne? Für mich und für den Verein. Und ja, das war auch der hat ja Spieler geholt, ne? Also Pusa und so weiter, ne? Also wahnsinnig. Der konnte das ja gar nicht bezahlen. Wie er das gemacht hatte, ja okay, mit Steuergeldern, ne? Also die haben ja nicht Steuern bezahlt.
Ich erzähle euch meinen ersten Moment mit Heinz Weifenbach. Das war im Jahr 1990, da war der Anfang von Radio MK. Und der Kollege Frank Müller war derjenige, der damals so ein paar Spiele übertragen hat. Also sie haben ein paar wichtige Auswärtsspiele gemacht, nicht regelmäßig übertragen.
Ja.
Und wir waren dann irgendwann nach einem Freitagsheimspiel unten im Kabinengang. Und er hatte in der Woche irgendwas im Radio gesagt, was Heinz nicht gefallen hat. Und dann kam dieser große, stabile Mann auf ihn zu in seinem Ledermantel und nagelte den an die Wand. Also nicht, dass er ihn geschlagen hätte.
Mit Worten oder körperlich?
Naja, sagen wir es mal so. Also die Begrüßung war nicht ganz so freundlich. Und der Druck, der ausgeübt war, dass der Frank, also er war deutlich im Kopf größer als Heinz, das schon. Aber er nagelte ihn dann schon an die Wand und hat ihn mal geklärt. Und ich war damals 16. Ja, das kannst du dir vorstellen. Ich hatte wirklich niemals Heinz Weifenbach, nur aus der Zeitung und aus der Erzählung, weißt du. Und das war mein erster Moment. Und dann guckt er nochmal, wer bist du, was bist du eigentlich hier, geh weg. Das waren so meine ersten ganzen Geschichten. Und
ja, so wirst du heute noch in der Kabine begrüßt, ne?
Ja, aber nur von dir. Also die anderen sind freundlich zu mir.
Das
die anderen sind
dir.
Definitiv freundlicher zu
mir. Aber du bist älter heute, ne?
Definitiv, das ist so, das kann ich nie abstreiten.
Und es weiß auch keiner mehr, wer das ist. Das muss, so ehrlich müssen wir auch sein.
Und man muss ehrlicherweise sagen, das sind so ja Erinnerungen, die verlierst du nicht mehr, ne?
Ja.
Also wenn du das erste Mal auch, und das war eigentlich das, worauf ich hinaus wollte. Also Heinz Weifenbach kann man sehr unterschiedlich wahrnehmen. Dass er am Ende im Gefängnis gesessen hat, haben zumindest all diejenigen, die mit mir damals dieses Thema durchgemacht haben, haben sie immer erklärt, das ist schon richtig. Das ist die eine Seite von Heinz Weifenbach. Die andere Seite von Heinz Weifenbach ist die, was er tatsächlich für die Entwicklung des Iserlohner Eishockeys oder des Eishockeys im Sauerland getan hat. Und ich glaube, aber da brauche ich eure Einschätzung immer noch ein bisschen mehr, weil das eben nicht meine Zeit war. Man darf ihn aus diesen zwei Perspektiven wahrnehmen. Man muss nicht nur die eine einnehmen, oder?
Also ich persönlich gehörte während der Journalistenzeit zu den sogenannten Gegnern der Art und Weise, wie er Geld beschafft hat. Das muss ich deutlich sagen.
Ja, ich
gleichwohl
weiß gar nicht,
sage ich.
Wie hat er denn Geld beschafft?
Bitte?
Wie hat er denn Geld beschafft? Das weiß keiner.
Es gibt Personen, die noch heute leben. Da kann ich leider nicht großartig was zu sagen. Tue ich auch nicht. Und ich bin aber der Meinung, ohne Heinz Weifenbach gibt es kein Eishockey mehr in Iserlohn.
Das stimmt.
Also das muss ich bei aller Kritik, die ich damals geäußert habe über die Art und Weise, aber deutlich sagen, definitiv, ja. Ohne Weifenbach gibt es kein Eishockey mehr in Iserlohn.
Eddie, wie hast du ihn erlebt?
Ja, ich habe das ähnlich so erlebt, ne? Ich weiß nur, dass der hatte immer so alle möglichen Sachen gemacht. Er hat dann die guten Spieler, die besten Spieler nach Iserlohn geholt. Das war eigentlich unmöglich für den Verein, ne? Wo er das Geld her hatte, das hat er jetzt hier Tüdelmann ja gesagt. Ja, er weiß es zwar, aber er sagt es ja nicht. Aber ich habe mich auch nicht drum gekümmert. Ich habe mich echt nicht drum gekümmert. Ich weiß nur, es war eine schöne Zeit und so weiter, ne? Ja.
Ich erzähle immer gerne auch im Museum eine Geschichte, die ich erlebt habe mit Weifenbach, was Geld angeht. Einen Sonntagmorgen ruft er mich an und sagt, ob ich mal zum Asenberg kommen kann, wo er gewohnt hat, in der Becke. Dann bin ich natürlich auch hin und dann hat er mich empfangen und ich habe schon erst einen optischen Schock gekriegt. Wenn ihr euch an die Werbung vom Damol-Männchen erinnert, das war so einer mit so einem langen weißen Kaftan. Da empfing er mich und Maxi Adam, seine Lebensgefährtin.
Ich muss sagen, was war Damol?
Damol-Verdauungspillen gab es.
Okay, erinnere ich mich.
Er hatte immer auch eine Kerze in der Hand und sowas alles. Die Probleme so hattet ihr nicht.
Ja, nein, bei uns galt Ibrogast. Also
okay.
Bei schlechtem Magen gilt Ibrogast.
Also auf jeden Fall
in dieser Kleidung machte er die Tür auf und Maxi Adam ist im Hintergrund auch. Da sagt er zu mir, setzen Sie sich. Also ich habe mich immer mit Heinz Weifenbach gesiezt, umgekehrt auch. Und dann habe ich mich hingesetzt, sagte, ich habe eigentlich nur eine Frage. Was halten Sie davon, wenn Kent Nilsson bei uns in Iserlohn spielt? Da habe ich tief Luft geholt und ich sage, neben Pusa würde ich sagen, sensationell, wenn der hier spielen würde. Ja, sagt er, das sieht ganz gut aus. Ich sage, aber der kommt aus der NHL, der will doch Geld verdienen. Aber sagt er, die 500.000 Mark, die kriege ich gestemmt. Ich sage, in Ordnung. Ich sage, und nichts nebenbei, doch, sagt er, den besten Mercedes, den wir kriegen können und drei Heimflüge mit der Familie pro Saison. Gut, ich sage, wenn sie den so kriegen, ja, über die Finanzierung machen sie sich mal keine Sorgen, da habe ich meine Leute.
Dann bin ich wieder nach Hause. Montags rief der an bei mir und sagte, Scheiße. Entschuldigung, wenn ich das so sage. So hat er ein Wort nur.
Wir sind explizit über 18, also macht ja keine Gedanken.
Also wie gesagt, das war das einzige Wort. Ich sage, warum? Lugano hat ihm 50.000 Mark mehr geboten. Feierabend. Da war die Geschichte mit Heinz Weifenbach abgehakt.
Tatsächlich ist ja das Interessante, der Kontakt zu solchen Leuten lief damals wie heute über einen Agenten. Aber zu sagen, also Iserlohn, da kannst du wirklich mal drüber nachdenken, da kannst du hingehen. Wie hat er das geschafft?
Ich denke ganz einfach mal, er ist ja auch nach Edmonton geflogen und mit Pusa. Die Verbindungen sind über die
Tschechei. Die ehemaligen Jungs,
Genau, ja. Über die Tschechei auch gelaufen dann. Und er war beim letzten Spiel der Edmonton Oilers mitten in der Kabine, ne? Bei Pusa, bei Gretzky, bei Messier, mit allem drum und dran und Heinz in der Mitte, ne? Und von daher gesehen,
also
war der Grundstein
hat,
gelegt.
Okay, das trifft dann auf die Heinzes zu. Ich war auch vor kurzem noch in der Kabine der Edmonton Oilers. Also nicht ganz mittendrin, aber schon nah dran am Dreisat-Leon. Aber die sieht auch ein bisschen anders aus als damals.
Also, das glaube ich, ja.
Ich muss ja sagen, als jemand, der das ja alles nicht aktiv miterlebt hat, aber die Geschichten sind schon brutal geil. Das ist einfach so. Ne? Auch diese, also, über das grüne Buch und was da nicht. Da war ja letztens, da hattest du, glaube ich, sogar einen kleinen Auftritt damals so im TV, diese Sportschau-Reportage hast du, wo diese Pressekonferenz vom damaligen Bürgermeister, der doch überhaupt nicht verstanden hat, was jetzt gerade das Problem ist. Der hat seine
Zigarette geraucht, ich war nicht dabei. Ich wusste ja, was passiert ist, ne? Oder was passieren würde. Und im Grunde genommen, der Verein war ja pleite. Die Spieler, die mussten ja manchmal, die waren ja immer auf der Flucht, ne? Im Grunde genommen, das Finanzamt kam ja immer vorbei, wollte Geld haben, da hat er Geld verschwinden lassen, die Tageseinnahmen und so weiter, das war schon ein kleiner Gauner. Und dann hat er die Spieler einmal in Timmendorf, da hat er eine Kegelbahn, da waren die alle über die Kegelbahn angemeldet, ne? Und das war abenteuerlich. Ja, und die ganze Sache mit Gaddafi, die ist ja im Grunde genommen so passiert. Wir waren ja dann hier bei der Firma Medice und da hatten wir eine Sitzung, da wollten wir Geld haben und dann aber das hat nicht funktioniert und der Meier war auch dabei.
Also damals der erste Anlauf mit Senator Pütter damals, um ein Gespräch zu führen, ob er sich als Sponsor eintreten könnte.
Ja, und dann hatte ja der VW-Fuzzi hier gesagt, ja, ich gebe mal eine Anzeige auf in der Zeitung, der Röttger. Da war so eine kleine Anzeige. Okay, und dann sind wir zurückgefahren nach Hemer und dann sagte mir der Meier, ja, so klappt das aber nicht und so weiter. Jetzt muss ich dazu sagen, der Gaddafi wurde ja mal bombardiert, weil die in Libyen, die hatten ja diese Diskothek in Berlin anscheinend in die Luft gesprengt.
Dann noch das der Flugzeugabsturz
über
Lockerbie in Schottland. Ja. Und also muss man erklären für die wirklich Jungen, die jetzt auch zuhören, es gibt, heute nennt man sie Schurkenstaaten und damals zu dieser Zeit war Libyen der Schurkenstaat.
Ja,
Nummer eins. Ja, und Herr Gaddafi auch mittlerweile nicht mehr unter uns weilen, sondern auch mittlerweile ausradiert.
In der Schurkenhülle.
Ja, genau. Also er war der, also wenn man etwas machen durfte, dann nicht mit denen. Das muss man immer wieder erklärend sagen.
Ja gut, und dann hatte der Meier mir das gesagt. Jetzt muss ich dann noch zusagen, der war ja der Erste, bei der Bombardement ist ja die Tochter von Gaddafi ums Leben gekommen. Und dann hat er jetzt, sage ich mal, in dem libyschen Bundestag gesprochen. Das ist am Fernsehen hier auch gezeigt von in der Tagesschau. Und der ist empfangen worden wie ein Staatschef, ne? Unser Bürgermeister aus der Ehe mit seiner dicken Zigarre. Ja, und jetzt hatte der also Kontakte darunter. Und da sagt er mir, Herr Himmrich, mein Gott nochmal, ich habe ja Kontakte nach Libyen. Und was halten Sie denn davon? Ja, ich sage, wer uns helfen kann, ist egal. Ne? Ja, und dann sind wir am anderen Tag hier zum Bürgermeister nach Iserlohn, Stadtdirektor Wetekam gegangen und dann ist das entscheidende Gespräch gelaufen mit Libyen und dann hat er sich mit Libyen verbunden, hier ist mal Hans Meyer vom HEMA und so weiter und dann guckten wir uns schon an und dann legte der auf hier und ich hörte nur raus hier, wir kriegen wahrscheinlich Geld, ne? Die sind dem hier wohlgewollen. Ja, und dann hat der Wetekamp gesagt zu seiner Sekretärin, jetzt gehen Sie mal zu Karstadt, ich brauche jetzt mal einen Cognac, ne? So kann ich mich noch dran erinnern. Und dann hat er sich sofort Gedanken gemacht, was schenken wir denen von der Stadt hier? Ja, so irgendwelche blöden Sachen hier, ne? Naja, okay. Und dann ist das alles in die Wege geleitet worden durch den Meier und ich war da informiert. Und Weifenbach wusste von nichts. Und auf dem Fahrt, ich sponsere ja auch, die Firma sponsert ja auch hier BVB, ich bin ja auch BVB-Fan. Auf der Fahrt dahin habe ich gesagt: Heinz, der Verein wird wahrscheinlich gerettet sein. Da machte der eine Vollbremsung. Also, da hat er das erst erfahren. Ne? Er wusste überhaupt nichts. Ne? Ja, okay. Und dann ging das alles seinen Lauf. Und dann kriegte ich das Schreiben. Und dann habe ich gesagt, wir haben das nach Zug in die Schweiz geschickt, weil wir in der Schweiz jemanden hatten, der konnte auch ganz gut Arabisch, der Exportleiter. Und der sagte, nee, was hier drin steht, das muss ich hier übersetzen lassen. Ne? Ja, und dann hat man mir das geschickt per Fax, ne? Und dann sage ich nur, 1,5 Millionen wird gezahlt. Ne?
Für Werbung, für das Grüne
Buch. Auf dem für Trikot. Das Grüne Buch. Und dann haben wir hier auch den Dr. Rauber noch gefragt. War also abgesichert. Oh, sagt er, was sagen denn die Fans dazu und so weiter. Das gibt ja einen Aufschrei und so. Ne?
Man muss das ja wie immer aus zwei Perspektiven sehen. Betrachtest du das aus heutiger Perspektive? Weiß ich nicht, ob dieser Weg überhaupt gangbar gewesen wäre mit allen Dingen, die heute so Sichtweisen sind. Und da erinnere ich mich dann immer wieder, egal ob du Ekel Alfred guckst im Fernsehen oder Winnetou, im Anfang, das passte in die Zeit. Heute könnten sich Menschen daran stören. Das ist ungefähr wiedergegeben, genau das, was immer wieder ist. Wie bist du denn damals damit umgegangen? Also du wusstest, was mit Libyen ist?
Ich habe mich dann zurückgezogen. Ich war auch auf der Pressekonferenz nicht dabei, wo der Meier hier dann gesagt hat, ja, du hast ihn gefragt, ja, kennen Sie auch? Ja, sagt er, kam der in Stottern, ein paar Seiten gelesen und so weiter. Ne? Und das, im grünen Buch steht eigentlich nichts Schlimmes drin. Da steht nichts Schlimmes drin. Ich habe das auch gelesen. Ne?
Ja. Nein, es war der Ursprung. Also woher es kam, war einfach das Problem. Da müssen wir nicht drüber reden.
Okay, und dann war das entscheidende Spiel. Und dann hat der Kompala, der hat ja gesagt, das Weltfernsehen ist hier. Da hat erstmalig der Bobby, der war Stadionsprecher, der hat die Durchsagen auf Deutsch und Englisch gemacht. Da waren 7 oder 8 Fernsehteams, glaube ich, aus Japan und so weiter. Ne? Und dann saß ich da hier und dann waren die 2 Reihen Lübeln. Das ist immer eine Frau, was ist denn hier los und so weiter. Und die Firma Ritzenhoff, das habe ich auch besorgt hier, die hatten ja Werbung gemacht, weil die hatten uns mit den Gläsern beliefert. Die kamen dann erst hier, kamen die Roosters aufs Eis gelaufen mit Ritzenhoffs Trikots. Ne? Ja. Und dann, das Spiel durfte ja gar nicht angepfiffen werden, weil der
Sportminister damals?
Nein. Der Weifenbach hat den wie heißt denn hier in Rosenheim die Firma nochmal?
Marox.
Den hat den Prokuristen unter Druck gesetzt. Weißt du was? Wenn du da nicht zustimmst, dann schmeiß ich dich raus. Nein, ich lass dich dann rausschmeißen. Er kannte ja hier den alten Marox oder weiß ich, was die Familie heißt. Und ja, und dann ist das eben gelaufen. Und dann kam die aufs Eis mit dem Trikot, mit dem grünen, also mit dem Buch, mit dem Trikot und dem grünen Buch drauf. Und einige Zuschauer, die hatten sich schon darauf vorbereitet, die hatten dann schon so grüne Trikots und weiß ich was, aber die spielten ja gegen wen nochmal? Gegen Rosenheim. Rosenheim hat in grün gespielt, ne? Aber einige Zuschauer, die hatten auch schon mal so ein Gewand an und dann haben die rumgefragt hier vom Fernsehen, was zahlen Sie denn davon? Ja, sagt er, wenn die Deutschen hier da Waffen kaufen und liefern und so weiter, ne, dann können wir das doch auch machen. Ist doch nichts dabei. Naja, das war so.
Und das war schon was dabei, alles passiert ist.
Und dann jetzt war noch, das zweite Spiel war in Frankfurt. Und in Frankfurt, dann gab es ein Spiel hier, da wurden die Einnahmen gespendet, weil wegen der zweiten Landebahn ist ein Polizist oder was ums Leben gekommen. Ja, und jetzt bin ich mit meiner Frau dann nach Frankfurt gefahren. Wir haben uns gar nicht als ECD-Fans zu erkennen gegeben. Und dann kam kamen die aufs Eis. Und dann wollte der hier eigentlich hier das nochmal, dass die mit dem grünen Trikot laufen lassen und so weiter. Aber das ist dann verboten worden und so weiter. Aber auf jeden Fall sind die unheimlich ausgepfiffen worden. Ja. Und dann im Übrigen war da abends ein Bericht im Fernsehen, im ZDF. Und dann sagte der Ernst-Joachim Friedrichs, ja, meine Damen und Herren, dass Libyen hier Sand hat und so weiter. Und da gibt es einen kleinen Eishockeyverein aus Iserlohn oder... Der ist ja sowas von pleite. Und es geschah ein Wunder aus Tausend und einer Nacht. Und dann haben die das alles gezeigt und so weiter. Und zum Schluss hat er gesagt, ja, dass er mit Gaddafi hier Sandbahnrennen und Kamelrennen macht. Aber Eishockey in der Wüste, das ist auch neu. Ja, und dann wurde ja hier, hatte sich der Staat hier gemeldet, hier der Innenminister Zimmermann, und dann hatte der ja gesagt, ja, das geht doch gar nicht und so weiter. Ne? Naja, aber Hamburg hat auch für eine Wodka-Firma damals Werbung gemacht. Eigentlich durften die keine Werbung machen hier für irgendwelche obskuren Firmen. Das weiß ich noch.
Naja. Ja, es war eine besondere Zeit.
Ja, okay. Und dann hatten die ja gesagt, hier, der Hauptsponsor ist ja Keuke und da ist ja der Eddie Himmrich und so weiter. Und dann habe ich Telefonterror gehabt. Dann bin ich aber nicht im Büro ans Telefon gegangen. Und dann war es leid, da habe ich meiner Sekretärin gesagt, wenn die jetzt hier nochmal eine Zeitung oder eine Illustrierte anruft, dann sagen sie, ich habe das Geld nicht gegeben, aber ich würde es am liebsten mit Ihnen durchbringen. So, das ist jetzt alles dokumentiert. Da gibt es einen Sternbericht und so weiter.
Kam das Geld? Das kam
nein, an, ne? Es kam das Geld nicht.
Also konntest du nichts durchbringen.
Aber unser Österreich, ja, und der Weifenbach, der war ja schlau, wo der das Geld hatte. Und dann war ja der Konkursverwalter, der Verein war ja in Konkurs gegangen in Frankfurt, wo die Maschine aus Libyen kam. Aber der ist dann nach Österreich geflogen, nach Wien. Und dann hat unser Geschäftsführer in Wien, hat ihn da auf dem Flughafen gesehen. Ja. Und dann hat er irgendwie das Geld hier dann kassiert. Ich weiß nicht, was mit dem Geld passiert ist, aber auf jeden Fall hat das der Staat nicht gekriegt.
Ich sage, wenn du es nicht weißt, dann wird es wahrscheinlich keiner mehr rausfinden.
Rainer, wir müssen natürlich nochmal drüber sprechen, aus der journalistischen Sicht von dir damals und von vielen anderen. Auch da gab es völlig unterschiedliche Punkte. Die einen, die sehr ordentlich auf Kurs waren und das geschätzt haben, was passierte. Du hast gesagt, du standst auch in einer gewissen Opposition zu all den Themen, die waren. Wie hast du diese Tage erlebt?
Also turbulent ohne Ende. Und wenn man dann ein Eishockey-Fan ist und auch darüber schreibt, was Schöneres kann einem ja gar nicht passieren. Ne? Du stehst morgens auf und weißt nicht, wie du abends zu Bett gehst, mit welcher Geschichte. Ne? Nein, ich muss also Folgendes dazu sagen. Und auch vielleicht gerade rücken nicht Eddie jetzt, sondern nur Iserlohn und Thema. Wetekamp ist ausgebremst worden. Der hatte also schon Schlips und Anstecknadel, ja, alles genau. Im Koffer liegen.
Ja, ja.
Und er war bei den Rotariern und Karl-Heinz Röttger, den Eddie schon erwähnt hat, der war Vorsitzender und der war auch Eishockey-Fan. Der hat auch die Tour de France gesponsert mit Bullis und so weiter, ja, und so fort.
Genau, der
Der hat ihm gesagt, Heiko, das kannst du nicht machen. Ja, und dann hat er den Koffer wieder ausgepackt. Also Iserlohn war letztlich so gesehen nicht involviert politisch. Mhm. Das war hinterher eine Mayersche Geschichte in Hemer.
Ja, ja.
Das war schon interessant. Ich habe Heiko Wetekamp in Dortmund nach vielen, vielen Jahren, vor 2 Jahren das erste Mal wieder gesehen. Ich sage, erinnern Sie sich noch? Ja, ja, sagt er, aber spreche nicht mehr drüber. Und zwar bei Fischer am Markt in der Bäckerei da.
Ist vielleicht doch besser so.
Naja, wie gesagt, es ist schon eine bemerkenswerte Zeit und natürlich auch eine Geschichte, die weltweit zu diesem Zeitpunkt für Aufmerksamkeit in jeder Form
Ich unterbreche dich ganz kurz. Ich habe unten im Museum 2 Aktenordner gesammelt, stehen. Da habe ich gesammelt aus der gesamten Welt die Berichterstattung über den ECD zu der Zeit. Das ist sowas von irre, was da passiert ist. Unglaublich. Das ist angefangen von der Westküste in Amerika, in Los Angeles, über dann die Ostküste mit Washington. Die Zeitungen haben seitenweise darüber berichtet, weil die waren erschrocken. total erschrocken, dass ein kleiner Eishockeyverein Verbindung mit dem Schurken hat.
Machen wir uns nichts draus. Also der Vergleich, kannst ja an, also das würde bedeuten, dass Südkorea oder der Iran die Roosters sponsern würden. Das wäre der Vergleich. Und ich sag mal.
Du meinst wahrscheinlich eher Nordkorea.
Nordkorea, aber, das ist gut, dass du mich darauf. Das wäre heute unmöglich, du würdest nicht mal durch die erste Schranke gehen, das würde dir sofort ein Pressesprecher sagen, hör zu, das kannst du nicht machen. Gut,
die Pressesprecher können vieles sagen, ich glaube tatsächlich, also diese Thematik, Sportsponsoring, Sportswashing, da gibt es ja, und das war ja glaube ich tatsächlich auch der Anlass, weswegen diese ARD-Reportage zuletzt dann auch nochmal gedreht wurde. Ist ja ehrlicherweise aktueller denn je. Und man kann es jetzt auch so sagen, die waren da ihrer Zeit nur ein bisschen voraus.
Nein, ich denke ganz einfach mal, Felix, der Heinz Weifenbach stand mit dem gesamten ECD mit dem Rücken zur Wand. Das muss man einfach mal so sagen. Ja, ja. Und er wusste selber nicht, wie er den nächsten Spieltag überleben wird oder ob er überhaupt beginnen kann.
Genau, der Verein war ja in Konkurs gegangen. Und der Konkursverwalter, weiß ich noch, wie der hieß, Andres aus Düsseldorf.
Richtig, ja. Mhm. Der hat dann in dem Frankfurt-Spiel die Reißleine gezogen. Danach war insolvent, ne? War Feierabend.
Ja, das war vorher schon.
Ja, das war richtig, aber danach war kein Spielbetrieb mehr.
Und wie ging es danach weiter? Was war dann der Weg zum Iserlohner EC dann?
Weifenbachs Kopf, der hatte einfach 1000 Ideen. Ja, ja. Da gibt es den ECD Sauerland mit allem drum und dran. Und er hatte einfach immer wieder neue Ideen, wie er was machen könnte. Ihm ging es wirklich um Eishockey, das zu retten, zu machen, zu tun. Und die Fans haben ihm das immer hoch angerechnet.
Ne? Also während der legendäre Sitzungen und Mitgliederversammlungen, also sich auch einen Hauch von dem, was ihr heute so macht, unterscheiden. In der Heidehalle mit Kampfkandidatur und dann irgendjemand, der dagegen aufsprang. Und dann musste Heinz irgendwann auch akzeptieren, okay, das funktioniert nicht mehr so, wie ich das will. Dann hat er die beschriebenen anderen Probleme noch dazu bekommen und musste sich mehr um sich und um seine zukünftige Unterbringung als um Eishockey kümmern. Und dann haben es andere Menschen versucht, also die Geschichte weitererzählt, nach der du gefragt hast. Und die Konsequenz war dann, dass alle Versuche, die irgendwie an den Start gebracht worden sind, gab ja noch mal zwei. Eine von Herrn Müller, dem das war Messwärme Müller, der sich auch sehr engagiert hat.
Ich unterbreche dich nochmal.
Tu das bitte sehr gerne.
Ich habe da in der Geschäftsstelle auch gesessen noch und dann kam er und hat gesagt, und ab heute spielen wir Lotto. Hier sind 50 Scheine und jeder füllt einen aus. Aber das bezahlt tun das nicht der Verein, sondern jeder selber als Beitrag. Unglaublich.
Und da gab's halt nochmal zwei Möglichkeiten. Das war so das Erste, was ich dann hautnah erlebt habe. Nämlich einerseits den Versuch von Herrn Müller, diesen ECD in einer Form in Iserlohn zu erhalten. Und dann gab's auch wieder einen gegnerischen Kandidaten, dessen Namen ich jetzt nicht mehr präsent habe, der in Unna den EC Devils Iserlohn in Unna an den Start bringen wollte. Und beide Dinge sind dann gescheitert. Und dann passierte Folgendes, dass eine Gruppe an einem dir auch bekannten Abend ein Fax schickte in die Redaktion und sagte, jetzt haben wir ein paar Herren, Herr Fieler, Herr Brück und noch ein paar andere.
Herr Böhm,
den
Frau Böhm?
Iserlohner EC. Ja, Thomas Aumer war dabei, der ja auch damals schon eine Rolle gespielt hat im Iserlohner Eishockey. Und die hatten dann den Iserlohner EC gegründet.
Ja, so ist es, ja.
Und das war nach dem bitteren Abgesang des ECD dann der tatsächliche Neustart. Und sehr interessant ist, dass mich Michael Knüppel, der jetzt, damals in diesen Anfangstagen beim Hagebaumarkt unterwegs war, zweiter Vorsitzender, schon kommissarisch ist, aber sich dann bestätigen lassen will am 30. bei der nächsten Jahreshauptversammlung, der erinnerte nochmal daran in dem Gespräch, was wir geführt haben, dass man immer viel diskutieren kann. Also, dass er verstehen würde, dass Fans die Ambition hätten, natürlich immer weiter, immer höher, mit mehr Erfolg. Aber dass es eine besondere Tradition gewesen wäre, dieses Clubs, und dass er wahrscheinlich auch nur damals an den Start gebracht worden ist, weil Jochen Fieler und Wolfgang Brück gesagt haben, nein, wir geben nur das aus, was wir wirtschaftlich verantworten können. Und in dieser Tradition lebt er auch heute noch für ein Stück weit mit dem Verständnis für alles damals. Für dich, Eddie, war da aber erstmal Schicht, ja, genau, mit Eishockey. Schicht, ne? Aber Schicht, das resultierte das eigentlich aus der Zeit des ECD oder resultierte das aus Sicht des neuen IEC, ja, und all dem, was das
also
bedeutet?
Also ich war sauer, dass der Verein einen neuen Namen gekriegt hat.
Ja.
Und ich habe dann am Anfang immer gesagt, ICE. Aus lauter Bosheit, ICE. Denn Krefeld ist auch pleite gegangen und die hätten den alten Namen behalten können. Also das ist jetzt eine Tatsache und da war ich sauer drüber. Ne? Naja, und dann rief der Brück mich eines Tages an, weil ich immer gesagt habe, der hat mich immer genervt und so weiter, wir sollten Werbung machen und
also
so weiter.
Also hat er gut gemacht am Ende des Tages.
Ja, okay. Ja gut, die haben ja dann hinter einer Oberliga gespielt, ne?
Letztendlich in der Regionalliga begonnen und dann sich hochgearbeitet. Nee,
sofort in der Oberliga gespielt.
Ja, also das war vierte Liga, wenn ich das richtig im Kopf habe, ne? Wo sie angefangen haben, aber nach einem halben Jahr schon in der Oberliga-Aufstiegsrunde und dann ging es weiter. Ja.
Also ich meine, wir haben sofort in der Oberliga angefangen und ich bin dann hier zum Auswärtsspiel nach Kassel gefahren und dann gab der WDR durch Stau auf der Autobahn nach Richtung, weiß ich nicht, Dortmund. Wegen des Eishockeyspiels. Da waren 2000 Autos aus Iserlohn oder 2000 Zuschauer.
Das waren besondere Zeiten,
ja, muss man sagen.
Und das hat dich damals, also auch diese Zahlen dann verleitet, doch nochmal darüber nachzudenken?
Ja, gut, da wurde ich immer genervt. Die wussten ja alle, die kannten ja alle meine Vergangenheit, ne? Und da ist ja noch so viel zu erzählen hier, aber da ist jetzt die Zeit zu kurz.
Nee, ein paar Geschichten muss ich gleich schon noch erzählen.
Das ist wo ich das gecoacht habe, also wir hatten den Trainer, den Trainer Walter aus der
Tschechoslowakei. Du musst mal ungefähr eine zeitliche Einordnung nochmal geben. Auch ECD-Tage.
Wann ist er denn gekommen? 1978 oder 77?
Ja.
77 war das. Und da gab es den Wurmberg-Pokal und da haben die Iserlohner immer mitgespielt.
Im Harz, im offenen Eisstadion.
Und dann kriegte der keine Ausreise, weil der MAD, militärische Abschiebendienst, der war ja Oberste und so weiter, die mussten ja alle dann hier für die Armee arbeiten und so weiter, kriegte er keine Ausreise. Und dann bin ich als zweiter Vorsitzender mitgefahren und habe in Landshut gecoacht, das war 30 Grad. Und habe ich Stoppuhr genommen und immer nach 45 Sekunden gesagt, Wechsel. Ja, und dann war das der erste Sieg gegen Landshut überhaupt, der allererste Sieg. Und die Spieler sind dann immer in voller Montur unter die Dusche gegangen. Ja, so war das.
Das sind die kleinen Geschichten, und davon könnt ihr wahrscheinlich noch Hunderte erzählen.
Ja, klar.
Wann war denn der Tag, als du offiziell zurückgekommen bist zum Eishockey? Also es gab einen inoffiziellen Teil, gab einen offiziellen Teil.
Ja, okay.
Vielleicht erzählst du uns beide.
Ja, okay. Also dann hat er mich genervt ja immer. Und dann habe ich gesagt, Wolfgang Brück, ich sage, ich mache wieder 100.000 D-Mark in der ersten Liga. Und dann rief er zwei Wochen später an, ja, sagt er, jetzt spielen wir in der ersten Liga. Ich sage, wie? Ja.
Das war das Jahr 2000.
Ich sage, okay, ich stehe zu meinem Wort, ne? Aber wie ist das denn? Ja, wir haben die Lizenz von Rosenheim gekauft.
Ja, so war das. Und die haben hier immer auf dem Trikot Grundig gehabt, hier an der Seite.
Ja.
Das ist, glaube ich, immer Grundig gelaufen.
Ja, das könnte gut sein.
Ja, ja.
Das ist
so. Du weißt das, ne? Grundig.
Ja, richtig.
Und der hat das dann für... Und ich habe das jetzt damals nicht geglaubt, aber mittlerweile weiß ich, dass es so gelaufen ist. Der hat das wirklich für eine D-Mark oder einen Euro gekauft, den ganzen Lizenz. Ja, und dann habe ich gedacht, der hat mich verarscht. Ne? Jetzt sage ich das mal so, aber es war so. Und dann war das erste Spiel, da habe ich den Weifenbach eingeladen und das war gegen Köln. Und dann hatte der ja Angst zu kommen.
Das war das zweite Spiel. Das erste war
in Berlin, das erste Heimspiel.
Und nachdem die Iserlohner in Berlin verloren hatten,
haben sie verloren.
Dreierpack Peter Röth, oder?
Ja, so ist es.
Ja, genau. Und dann war das erste Heimspiel. Und dann habe ich den im Restaurant Schlendenhof abgeholt. Und da hatte der Angst, ja, was sind die Fans wohl sagen. Und dann auf dem Weg, dann gesagt, ach Heinz, du bist ja wieder da. Und wo die das mitkriegten, dann ging es wieder los. Heinz aufs Eis, der saß ja neben mir, hatte sich extra so blaue Blümchen hier umgetan. Und das Spiel ging ja dann in der Verlängerung, wurde das ja gewonnen durch ein Tor von unserem
damaligen Nationalspieler Wolf.
Nee. Der war das.
Der war noch nicht da. Nein.
Das war Jahre später.
Das war, du, ach, das, du war, meinst,
das war auf Schalke, das war auf Schalke Arena.
Das Länderspiel. Das war das Länderspiel.
Ja, ja, okay. Genau. Wer hat denn das Tor geschossen in der Verlängerung?
Also da bin ich jetzt auch überfragt.
Aus der Zeit, wir haben jetzt fürs Heft, fühlen mir nur Sean Anderson ein vielleicht.
Also ich glaube, wir haben das Spiel sogar verloren, wenn ich
mich erinnere. Nein, wir haben das gewonnen.
Wir in der Verlängerung. Das war der erste Punkt, meine ich.
Nein, wir haben das in der Verlängerung gewonnen.
Das, ich würde auch eher, aber...
Ist egal.
Ich halte mich da raus. Es gibt, wird Leute geben, die das hören und die das wissen und die wahrscheinlich dann sagen, hey, so und so war das und der hat gespielt.
Auf jeden Fall hatten wir Heinz Weifenbach damals in der Halle, ich erinnere mich selber noch dran, weil ich auch noch ein Interview mit ihm gemacht habe. Und für Jochen Fieler und für Wolfgang Brück war ja genau das eigentlich das, was sie über Jahre ablegen wollten, um eben diese Verbindung auch nicht wieder optisch sichtbar zu machen. Du wirst dich erinnern, lieber Rainer, an diese Szenen, denn in den ersten Jahren des IEC hat man schon sich sehr darum bemüht, möglichst viel Abstand zu den vorherigen Jahren zu bekommen.
Ja, das ist in der Tat richtig. Man wollte wirklich den Cut haben, ne? Also auch in den Gesprächen, dass wenn es eben geht, ECD ist Vergangenheit, IEC ist Neuanfang mit Null, mit einer sauberen Weste und so weiter und so fort. Und wir blicken eigentlich nur nach vorne. Aus damaliger Sicht vielleicht nicht ganz verkehrt, diese Sichtweise. Aber es hat mir ein bisschen zu lange gedauert, bis sie abgelegt worden ist. Ne?
Es gibt einige, die immer noch munkeln, dass also gewisse Vorbehalte immer noch existieren. Ich glaube, dass er eine Menge davon abgelegt hat, Wolfgang Brück. Aber das ist, glaube ich, eine Geschichte, die er dann mal irgendwann in seiner Folge mal erzählen muss. Definitiv war es so, dass damit neues Zeitalter nochmal am Seilersee begonnen hat. Und ich glaube, dass wir vier, die wir hier sitzen, unbestritten zugeben müssen, dass wenn Heinz Weifenbach diese Vorarbeit, die positiven Elemente dieser Vorarbeit nicht geleistet hätte, nämlich wirklich schon einmal diese erste Liga nach Iserlohn gebracht hätte mit all dem, was gewirkt hat, wäre der Rest auch sicherlich nicht so möglich gewesen. Ist immer spannend, wenn man darüber nachdenkt, was passiert wäre, wenn diese Herren diesen Cut nicht gemacht hätten, was passiert wäre. Aber
ich finde das immer interessant. Du schaust dir das ja jetzt an aus, wie lange ist das her? 40, 50 Jahre, was weiß ich. So, ihr würdet aber beide unterschreiben, Eddie wahrscheinlich, was er dann noch näher dran, dass er stets im besten Absichten gehandelt hat.
Ja. Und ich weiß auch noch, das war der Erste, der im Knast saß und ein Interview gegeben hat.
Hast du das Interview geführt? Nein. Ist der 16-Jährige dann zum Knast gefahren?
Ich muss sagen, nein.
Das war doch auch in der Reportage da, oder nicht? Der hatte da nicht Freigang und war dann in der Halle und da haben sie ihn dabei gefilmt?
Nein, der hat aus dem Knast ein Interview gegeben.
Also ich kann definitiv sagen, dass Radio MK damals sowas, glaube ich, noch nicht auf die Kette gekriegt hätte.
Für wen war das Interview?
Für den WDR, ne?
Ja, ich glaube auch. Das waren seine alten Kumpels aus der Zeit, Maxi Adams und Co. Also, ja. Sagen wir es mal so, wir haben ja heute nur die pietätvollen Dinge erzählt. Also, es gab ja das gute alte Panorama-Restaurant, das du nicht mehr kennst, lieber Felix. Das war auf der Seite, wo jetzt der neue VIP-Bereich gebaut wird. Und Rainer, vielleicht nur Andeutungen, weil man darf... In diesem Panorama-Restaurant sind schon viele Dinge passiert, die man in der Öffentlichkeit lieber nicht besprechen sollte, oder?
Also da ist sehr, sehr viel passiert, ja, definitiv. Besonders, wenn es zugeschlossen war. Aber lasst mich eins, weil Pano und besondere Geschichten. Die alte ECD-Zeit, da war der Kassierer noch Heinz Lückenbach. Heinz,
du musst eine zeitliche Einordnung geben,
bitte. Das ist so Ende, Mitte 70er Jahre gewesen. Landsberg, Miesberg.
Da bin ich noch um Weihnachtsbaum.
Das waren Zeiten,
mein Vater
waren
auch
bis zu 7.800 Leute in der Halle. Also das gab es schon damals. Ne? Und das wurde das Geld unten aus der Kasse wurde bar bei dem Herrn Lückenbach in die Kassierertasche gepackt. Und dann wurde oben im Pano gefeiert hinterher. Und da war das Geld drin und dann wurde die Rechnung bezahlt. Dann wurde die Tasche aufgemacht. Und du konntest gar nicht unterscheiden, waren das jetzt 10-Mark-Scheine oder 50-Mark-Scheine. Es war unglaublich, da waren 10.000 von Marken drin und das wurde so offen rumgetragen. Das war, und der wohnte an der Schlesischen Straße und ging damit nach Hause.
Also man hatte schon ein gestörtes Verhältnis zum Finanzamt. Das muss man deutlich sagen.
Vielleicht nicht ganz zu Unrecht. Da sind ja auch die Spieler dann auch aus dem Fenster geklettert, wo die dann vor der Tür standen.
Ja,
kanadische
Jungs. Definitiv, ja. Definitiv.
Also, ja, das ging so lange gut wie der ehemalige Bürgermeister Fischer aus Iserlohn, wie der beim Finanzamt war. Der hat das immer gedeckt. Das weiß ich.
Auch mittlerweile verstorben, insofern
kann ich das klar, nicht mehr behaupten. Ja,
klar, mittlerweile. Fritz Fischer war ein Eishockey-Fan, durch und durch ein Eishockey-Fan. Und als dann ja 1989 Kommunalwahl war, da ist ja Heinz Weifenbach ausgerechnet in dem Wahlbezirk von Fritz Fischer angetreten, als Gegenkandidat am Steinhügel. Wir haben das unten als Dokument ja auch, als kleinen Film laufen im Museum. Unglaublich, dass er das gemacht hat. Ne? Und trotzdem, der hat 1,1% geholt und wäre heute wahrscheinlich im Stadtrat drin. Damals war die 5%-Klausel da, ne? Und der WDR hat einen Film gedreht, die ECD-Partei, ne?
Also
einfach ein Typ.
Ja, war
ein Typ.
Und das war der WDR auch abends mit den Übertragungswagen da, ne?
Bei ja, ganz genau. Ja.
Was man da, finde ich, immer raushört, und da könnt ihr ja auch nochmal bestätigen, nach wie vor, damals wie heute, damals noch auf eine andere Art, aber das Eishockey, der Verein, ob er jetzt ECD, IEC, Roosters, was auch immer heißt, der bewegt halt die Leute. Und irgendwie wollen dann ja, alle wollen es nur gut. Ne? Nur gut gemeint ist nicht immer gut gemacht, muss man ja auch sagen. Aber letztlich glaube ich schon, dass das ja auch irgendwas ist, was man auf eine vernünftige, gute Art und Weise, aber sich bis heute bewahrt hat. Oder wie würdet ihr das beurteilen?
Ja, der Weifmacher hat auch damals 2-3 Jahreshauptversammlung morgens um 8 Uhr extra angesetzt bei seiner Lebensgefährtin. Da sind aber keine gekommen.
Ne? Ja, gut. Die richtigen waren wahrscheinlich da.
Zumindest die Stimmen in eine gewisse Richtung abgegeben
also
haben.
Also die Jahreshauptversammlung findet auch dieses Jahr, glaube ich, wieder, weiß ich nicht genau, 19 Uhr
bei uns in den Räumen. Nein, aber das zeigt ja, die Frage ist ja richtig, ja. Die er gerade gestellt hat. Das waren besondere Zeiten.
Ja, klar.
Die einen also aus der heutigen Sicht vor allen Dingen auch einen unglaublichen Vergnügungsmoment zeigen. Weil ich habe ja nicht umsonst das Panno, also da sind auch Sachen mit Frauen gelaufen und mit Spielern untereinander. Ach, die haben gesoffen wie die Kesselflicker. Eine Nähe untereinander, also zwischen Fans, zwischen Leuten, die im Umfeld waren und zwischen dieser Mannschaft oder zwischen den Mannschaften, die einfach da waren. Nichts davon kann man heute mehr im Profisport auch nur ansatzweise vergleichen. Das hatte seine Zeit und es war, und das muss man, glaube ich, sagen, es war die Grundlage dafür, dass diese Tradition überhaupt auf diese Art und Weise entstanden ist, weil ohne das wäre es sicherlich nicht passiert, ne? Oder hätte sich nicht so lange gehalten.
Das stimmt, das glaube ich auch. Also ohne Weifmann gäbe es diesen Verein nicht. Gäbe es natürlich einen Eishockey-Verein, wäre neuer gegründet worden. Ne?
Aber also, mehr eben nicht, Rainer.
Also ich persönlich bin der Auffassung, bei aller Kritik, die ich immer hatte, aber er war der Typ. Er hat auch mit Negativ-Schlagzeilen Werbung für den Verein gemacht. Und er war derjenige, der auch Ideen hatte, der das wirklich auch umgesetzt hat. Denk nur mal an diese Tour de France, diese 5 Tage, bevor die Jungs alle nach Paris kamen, da fahren wir dann nach Paris, ne? So als Kohorte vorab. Oder total unvorbereitet, letzte Etappe sollen wir übernachten in einem Camp in der französischen Armee. Das ging nicht. Eisel war aus dem Ostblock.
Damals
gab es noch die 2 Blöcke. Ja, was war? Tür zu, wir durften nicht aufs Camp und die Mannschaft saß im Bus von Sauer und war am Schwitzen ohne Ende.
Ja, der Lumenwagen war von Kolko.
Ganz, ne? Genau, richtig. Ja, dann haben wir in Fontainebleau, so 60 Kilometer von Paris entfernt, noch ein Hotel gefunden. Das gehörte uns dann. Die Jungs gingen alle duschen. Das war im Wasser alle, ne? Weil die waren nicht darauf vorbereitet, dass sie alle gleichzeitig duschen. Also es gibt einfach Geschichten über Heinz Weifenbach, die sind unglaublich. Aber er hatte auch eine Reputation, zum Beispiel unten Winkelmann-Kaserne, Gustav Edelhoff hat ihn geholt, er war dann Bauleiter im freien Vollzug.
Genau, ne? Gustav Edelhoff
hat immer zu ihm gestanden. Das muss ich definitiv sagen, er war, was sein Bauhandwerk angeht, auch ein absoluter Fachmann. Ne?
Und das zeigt ja auch, wenn du selbst, Eddie, damals ja auch schon ein herausragender Unternehmer hier in der Region, Familie Edelhoff mit all dem, was gewesen ist. deshalb sage ich ja, es gibt halt diesen zwei, es gibt immer den einen Blick und den anderen Blick auf das, was man über diese Zeit sagen muss. Und das dürfen wir halt bei allem auch nicht vergessen. Aber den muss man haben, ansonsten wird man der besonderen Position, die Heinz Weifenbach hatte in der Geschichte dieser Organisation insgesamt, nicht gerecht. Wir wollen noch mal einmal ein bisschen näher wieder rankommen an das Heute.
Aber ich darf noch mal was erzählen.
Eine Geschichte hast du noch.
Also, du hast so viele Geschichten, wie du willst.
Ofen, das war ja eine super Nummer. Der Verein brauchte auch wieder Geld und der Ofen hat 500.000 D-Mark oder war das schon Euro, das war D-Mark noch.
D-Mark.
D-Mark gegeben. Und dann wurde die Mannschaft hier eingeladen nach Düsseldorf. Der wollte eigentlich Fortuna Düsseldorf sponsern und so weiter. Ne? Und dann wurde der zum Ehrenmitglied gemacht. Ne? Und wenn der Ofen mit seiner Frau in die Halle kam, dann kriegten die regelmäßig eine Sektdusche, ne? Weil die Fans sie nicht leiden konnten. Und dann wurden die auch immer begrüßt, hier Ofen. Ja, und es war nicht so, dass der die 500.000 gegeben hat. Der kriegt die nämlich hinterher schwarz zurück.
All das sind diese Geschichten, ne?
So hat der Geld gemacht.
Und der Ofen hat dann die Jungs auch zu einer Weihnachtsfeier Steigenberger eingeladen. Ja, ja. Die mussten dann alle schön fein ins Zwirn kommen. Und ich weiß noch, Klaus Auber hat mir gesagt, ich weiß gar nicht, was ich da sollte. Ich habe mich da unwohl gefühlt, aber die waren mit ihren Frauen da, im Steigenberger in Düsseldorf. Da kam extra einer von der Oper und hat gesungen.
Ja.
Und Heinz hat aber dabei geraucht, seine Zigarre. Und da hat Ofen noch gesagt, er möge die bitte ausmachen. Das war für den Opernsänger nicht förderlich, wenn geraucht würde. Das hat er dann auch gemacht, widerwillig. Und dann gab es aber auch nur kleine Portionen beim Essen, aber die waren vom Allerfeinsten, ne? Steigenberger, so 3-4 Gänge. Und als dann die ganze Party zu Ende war, haben die Deutsch-Kanadier zum Busfahrer gesagt, er möge doch bitte mal bei der nächsten McDonald's-Filiale. Dann haben die um Mitternacht eine McDonald's-Filiale leer gegessen in Düsseldorf. Also es waren Geschichten ohne Ende.
Von denen wir nicht alle erzählen können heute. Ich will das nur nochmal sagen,
das ihr ist Lieben, richtig.
Weil wir müssen einmal noch den Schlenker in Richtung Eishockey-Museum nehmen. Und dieses Eishockey-Museum, Schande über euch, wer noch nicht drin war. Also wenn es wirklich noch Menschen gibt, die es nicht geschafft haben. Alle Eishockey-Fans sagen ja immer, sie müssen mal einmal die Hall of Fame in Toronto sehen und dieses Museum sich mal zu Gemüte führen. Und wenn man eins sagen darf, das Hemeraner Eishockey-Museum hier, das sich um die Geschichte des Iserlohner und Hemeraner Eishockeys rankt, steht dem, was die Optik anbelangt, tatsächlich in nichts nach oder stand dem in nichts nach. Man muss auch mittlerweile sagen, dass sie es renoviert haben. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe nur ein paar Bilder gesehen. Jetzt hat es noch etwas mehr Charme, als es vorher hatte. Aber es gab eine Zeit, wo ihr definitiv weiter wart. Eddie, wann und wie ist diese Entscheidung von dir gelaufen, zu sagen, okay, diese Geschichte ist es wert, dass ein Mann wie Rainer sich mal drum kümmert und wir dieses Museum auf den Weg bringen?
Ja, der Schauf, der mittlerweile verstorben ist, der hatte mich immer angequatscht, weil er sagte, ich habe hier so viele Sachen und die will ich in der Eissporthalle unterbringen und so weiter. Ich sagte, das geht nicht, da haben wir gar keinen Platz. Und dann kam die Idee, ein Eishockey-Museum zu machen. Und der Esken, deshalb war der hier auch bei mir, wo ich...
Michael Esken, ehemaliger Bürgermeister Himmer.
Ja, ja. Der hat sich dann unheimlich dafür eingesetzt und ohne ihn gäbe es das nicht. Ja, und dann habe ich gesagt, ich mache jetzt nicht hier so das Eishockey-Museum muss was darstellen. Ja, und dann haben wir hier eine Agentur aus Iserlohn beauftragt, wollen wir die Pläne machen, ich weiß nicht mehr, wie die heißen.
Klein und Neumann waren das.
Kleine und Neumann. Ja, und dann ist das eben so geworden. Und ich habe wirklich Wert drauf gelegt und es hat mich richtig Geld gekostet, ne? Aber das war dann eben so, dass es Koiko-like war, ne?
Koiko hatte schon
aber immer... Aber ich habe das persönlich bezahlt, nicht die Firma.
Du hast dich ja in vielen Jahren nicht unbedingt mit der Firma engagiert. Ja, sie hat zwar Werbung gemacht, aber das war viel Geld, was aus dem Hause Himmrich selber kam, um das zu unterstützen, weil du gar nicht die Firma belasten wolltest und so weiter. Dass die Geschichte kennen wir. Und du hast mit Rainer natürlich auch einen Menschen gefunden, der so viele Jahre miterlebt hat, aber auch der richtige war, um die Ansprachen zu finden, weil man musste ja erstmal, bevor man wirklich richtig durchstarten konnte, die Basis finden. Und das waren eben unzählige Erinnerungen an diese
Und ohne Rainer hätten wir das auch nicht gemacht. Hätte ich es nicht gemacht.
Ne? Eigentlich begonnen hat das 2006 bei der Eröffnung des Denkmals oben in Deilinghofen. Mhm. Da hat Jörg Schauf das erste Mal auch sehr öffentlich das eingefordert, ein eigenes Museum. Und es gibt sogar einen schriftlichen Nachweis, dass Brück zugestimmt hat und das auch gut gefunden hat. Und als ich dann aufgehört habe als Journalist, als in Rente gegangen bin, 2015, hat Eddie mich angerufen, du hättest, ich habe ja jetzt Zeit, ich könnte das machen. Und da meine Frau nicht widersprochen hat, habe ich genickt.
Die muss ja noch arbeiten, wenn ich das richtig
sehe. Ja, ganz genau.
Die war froh, dass du den ganzen Tag alleine zu Hause bist.
So ungefähr, dass ich keinen Blödsinn mache. Nein, nein, und 2019 haben wir es eröffnet. In den ersten Jahren war auch Jörg Schauf dabei, der auch viel dazu beigesteuert hat, muss ich sagen. Und unser neuestes Income ist also wirklich ein Fahrrad von der Paris-Tour. Ne? Das steht jetzt bei uns im Keller von der Agentur Schöttler hier oder von dem Geschäft Schöttler in Hemer. Und das Originalfahrrad haben wir da. Ne? Also das ist schon das Neueste, was wir aus der Geschichte haben. Ja, das mintfarbene Fahrrad. Also nach dem Sattel zu urteilen, hat er Bruce Hardy drauf gesessen, weil der Hinterteil ist höher als der Lenker.
Aber hättet ihr beide gedacht, weil du sagst ja gerade, Rainer, unten im Keller, ich habe das ja auch mal gesehen, also die Ausstellung ist ja das eine, aber was alles inzwischen auch bei euch da gelandet ist, wie viel das für eine Eigendynamik angenommen hat, wer da irgendwie Teil davon sein will, ist ja fast schon ein bisschen ärgerlich, muss man sagen, das Ganze wurde 2019 eröffnet, dann war ja erstmal Corona, da ist natürlich nicht so viel, konnte das nicht so abheben. Ich glaube, seitdem, was sich da entwickelt hat, wer sich auch ehrenamtlich engagiert, was man alles so mitkriegt, ist das eine, also hättet ihr euch das träumen lassen, als ihr dieses Projekt wirklich konkret angegangen seid?
Also ich bin mit eigentlich null Visionen da reingegangen, und weil du konntest das gar nicht erahnen, weil das gab es ja noch nirgendwo. Und wir haben die erste Zeit im Keller, also Jörg Schauf und ich haben da die meiste Zeit zusammengesessen und waren, wir haben uns gegenseitig angestarrt, weil da war nichts, außer den Sachen, die er eingebracht hat, die waren ja auch schon Schätze dabei. Und irgendwann macht es Klick, so nach einem halben Jahr, und es wurde immer mehr, ne? Also es war schon irre, wie schnell das wurde und was da alles zusammenkam. Und wir sind jetzt bei ungefähr 1400 Sachen, die uns geliehen oder geschenkt worden sind. Und wir haben jetzt 2,5 Wochen zu und wir werden wieder inhaltlich Vitrinen verändern. Unter anderem mit unheimlich alten Plakaten, die auch Geschichte schreiben. Ne? Das erste Spiel vom Weißwasser hier, als Engelmann noch für Weißwasser spielte. Ne?
Der oder dann hinterher, Volksrepublik China. Ne?
Ja, all diese Geschichten haben wir halt eben. Und ich glaube, die nächsten 5 bis 8 Jahre geht uns der Stoff definitiv nicht aus. Ne?
Im Gegenteil, es wird wahrscheinlich platzmäßig, könntest du das Ganze noch 3-mal befüllen. Ne?
Wenn ich das ist in der Tat richtig. Ja, wir hängen das ja nun auch nicht so voll. Die Leute sollen da nicht erschlagen rausgehen, sondern sollen sehen und dann wiederkommen, wenn wir das geändert haben. Ne? Also,
was ist dein Lieblingsexponat? Womit verbindest du am meisten im Eishockey-Museum?
Ja, mit der Gründungsurkunde, wenn ich hier das Tresor, sag ich mal, aufmache, und dann ist das die Gründungsurkunde da drin.
Das heißt, die Gründungsurkunde des ECD damals von 1959.
Ja, definitiv. Der Regierungspräsident Böckelö war da und hat sich die Urkunde angeguckt. Ich sage, na, Herr Böckelö, war in Schwerte Bürgermeister und hat auch die Geschichte Weifenbach alles mitgekriegt. Wollte ich gerade sagen, du als Schwerter müsstest wissen, genau. Und ich sage, na, und wäre das heute noch so möglich wie damals? Um Gottes Willen! Ja, der deutsche Amtsschimmel wieherte. Ne? Das geht nicht. Also das sind schon Schätze. Ich finde, es gab eine Münze beim Aufstieg, 78, 79.
Ja, genau.
Und diesen Prägestempel, den haben wir auch noch von Eddie gekriegt, wo die ganzen Münzen mitgemacht worden sind. Also es sind so einige Schätze dabei. Das sind wirkliche Schätze. Ne? Also jeder Schläger ist ein Schatz, aber es gibt die ganz besonderen Schätze, sag ich mal.
Oder das Servi von Rosenthal. Ne?
Ja, wurde dann Heinz Weifenbach geschenkt in Selb. Das ist heute wieder ein Retro, das würde heute jeder nehmen. Ne? Meine Frau hat schon gesagt, wenn ihr das verschenkt, ich bin an erster Stelle. Also ganz toll, ne? Wirklich ganz toll.
Also ja. wer vorbeikommt, sollte sich definitiv Zeit mitnehmen, weil es gibt es an allen Ecken und Enden. Und man muss ja auch sagen, ihr macht es ja auch mit dem Team, das dann vor Ort ist, sehr, sehr gut. Du merkst ja auch an allen Ecken und Enden, die Leute brennen ja auch für das Thema. Was uns dann wieder auch zurückbringt zu dem, was wir gesagt haben, Eishockey im Sauerland bewegt die Leute halt nach wie vor.
Ich habe gestern hier vorgestern die Vorsitzende von Iserlohna, von den Iserlohna kennengelernt. Die ist ja auch bei euch, ja. Oder bei uns, ja. Ne? Wusste ich gar nicht.
Ja, ja, auch die eine oder andere Partei mischt mal mit, allerdings nicht in Form der Partei, sondern tatsächlich in den Privatpersonen, die sich sehr, sehr engagiert zeigen immer wieder. Wenn du nochmal zurückdenkst an den Tag, als Eddie das Bundesverdienstkreuz gekriegt hat, Rainer, in den Ansprachen, Michael Eskin hat eine gehalten, der war gar nicht geplant, der sollte eigentlich gar nicht
reden. Ja doch, den habe ich vorher gefragt.
Aber er sollte dann ursprünglich nicht, aber weil der Orden nicht da war, musste man ein bisschen Zeit überbrücken.
Genau.
Aber auch in den Sätzen, die Michael heute gesagt hat, die auch Schwarzkopf selber gesagt hat, was waren die Punkte, wo du gesagt hast, ja, das stimmt, genau deshalb hat Eddie dieses Bundesverdienstkreuz tatsächlich verdient?
Da muss ich einfach mal ein Stück vom Eishockey weggehen. Wir haben jetzt ja eigentlich nur über sein außerordentliches Engagement fürs Eishockey gesprochen. Aber er hat ja unendlich viel für den kleinen Ortsteil Becke da unten getan. Ich habe ja eingangs gesagt, mittags konnten da die Kindergartenkinder essen gehen. Ich habe das oft erlebt, wie er dann da hingeht. Na, wie schmeckt es euch? Keine Antwort, die waren am Spachteln. Ne?
Kindergarten also, nicht, das ist die Ösetalschule.
Oder Ösetalschule, Entschuldigung. Oder 30 Grad gibt es ein Eis für alle. Solche Geschichten, das sind Kleinigkeiten, aber sein unendlich soziales Herz und seine Einstellung, das ist schon toll. Und wenn es dann mal einen wirtschaftlichen Down gab, der hat immer zugesehen, dass die Leute bei ihm blieben. Ne? Also nochmals, neben dem Eishockey mindestens nochmal 50% hat er eine ganz andere Ader, noch soziale Ader.
Und Eddie, was würdest du dir wünschen, was auch Unternehmer in noch 20 Jahren, also sie werden eine völlig veränderte Landschaft vorfinden.
Ja, klar.
Auch in deiner Zeit jetzt, du bist 6 Jahre, hast du gesagt, bist du nicht mehr im Unternehmen wirklich engagiert. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass man Charakterzüge und dass man Eigenschaften hatte, wie man selber das getan hat. Auch du hast erlebt, dass sich Dinge verändern. Aber was würdest du denen ins Stammbuch schreiben, was sie nicht vergessen sollen, denen, die als Unternehmer Verantwortung übernehmen für die Region hier im Märkischen Sauerland?
Ja, leider vergessen es aber, Koiko. Ich habe da viele Sachen gemacht. Hier. Zum Beispiel, wo die Überschwemmung war, dann war sie in Altena, ist sie abgesoffen, dann haben wir 100.000 Euro überwiesen und so weiter. Ne? Und wenn ich hier, ich gehe ja jetzt mittlerweile nicht mehr durch den Betrieb. Wenn ich durch den Betrieb gehe, dann sagen sie, Herr Himmrich, kommen Sie doch wieder. So sieht's aus. So viel dazu.
Weil das Kümmern um die Menschen in Vergessenheit gerät?
Nein, das ist nicht in Vergessenheit. Deshalb quatschen die mich doch alle an. Ne? Weil wir haben zum Beispiel im Sommer immer hier die Rentner eingeladen. Dann haben wir hier beim Eishockey hier die Jubilarehrung gemacht. Dann haben wir in Lendringsen immer die Weihnachtsfeier gemacht. Ne? Solche Sachen. Die neue Geschäftsführung, die macht es nicht.
Jetzt gibt es ja einen Nachwuchs in der Familie Himmrich. Wie engagiert sind die denn eigentlich schon beim Thema?
Ja, meine Söhne, die machen das jetzt ganz genau.
Also muss ich das Eishockey im Sauerland keine Gedanken machen um eine Familientradition, dass sie fortgesetzt wird, egal wann das mal irgendwann der Fall sein könnte?
Nein, muss ich nicht. Muss ich sich keine Gedanken machen. Ob die Firma Koiko jetzt so noch Bestand hat, das weiß ich natürlich nicht. In der Sanitärbranche geht es sau schlecht. Ne? Ja. Wird da nichts mehr gekauft hier und weil nichts mehr gebaut wird. Aber wir, also alle Firmen, die leiden dann unter Sanitär. Und hier ist ja der Sitz der Sanitärindustrie bei uns. Ja, okay, Herr Kludi geht jetzt auch nach Saudi-Arabien und so weiter, ne? Aber was mit Koiko mal passiert, das kann ich jetzt nicht sagen.
Aber ich will noch eine Geschichte erzählen, weil du Nachfolger gesagt hast. Ja, Christian. War Werksverkauf und was Neues wurde vorgestellt im Hause Keuko. Eddie hatte auch wieder eingeladen, ich weiß nicht, 100 Leute waren da und das war da schon anderthalb Stunden rum und auf einmal steht Christian auf, alles ist still und dann geht auf seine Frau zu, Hunger, Mama, Hunger. Das war der Burner schlechthin. Keiner hat mehr auf Eddie
wann,
oder
wann
auf
genau die, war das?
Das war unglaublich. So habe ich Christian kennengelernt. Mhm. Der hat die ganze Party geschmissen.
Das ist, aber es ist schon länger her, ja?
Ja, wie alt ist Christian jetzt?
Der Älteste ist jetzt 35, der ist jetzt 6 Jahre jünger.
Ja, klar. Der ist dann kannst du dann ungefähr 25 Jahre zurückrechnen. So lange ist es ungefähr.
Das wollte ich nochmal richtig stellen. Ne?
Ja, ja.
Man muss nicht immer das Engagement einer Familie in den Mittelpunkt stellen, auch nicht in so einem Podcast. Bei Familie Himmrich haben wir aus guten Gründen mal eine Ausnahme gemacht, auch für uns. Denn genau das sind die Menschen, die es am Ende schaffen, diese Tradition am Leben zu erhalten. Und das hast du getan über unzählige Jahrzehnte, lieber Eddie. Und mit dem Eishockey-Museum hast du noch eine Erinnerung hinterlassen, die auf jeden Fall, und das hoffe ich auch, von Rainer oder auch von den Nachfolgern dann geprägt, viel auch von dir dann beinhalten wird und vor allen Dingen die Geschichte dieses Eishockey-Clubs nachvollziehbar macht. Und so ein bisschen was von dem, was du erlebt hast und warum du das gemacht hast, darüber haben wir heute gesprochen im Podcast. Danke euch ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, lieber Rainer, lieber Eddie. Und das war mal eine besondere Sommerausgabe, die wir auch tatsächlich, kann mich nicht erinnern, so noch nicht gehabt haben.
Nö, also es ist, bietet sich ja dann an, wenn ist ja jetzt gerade aktuell, tagesaktuell nicht so viel los, dann auch mal sich die Zeit zu nehmen und vielleicht auch ein bisschen zu verstehen, was den ganzen Laden hier so prägt und geprägt hat in der Vergangenheit. Und ich glaube, da konnten wir heute einiges lernen. Also ich habe einiges gelernt.
Und dieser Podcast wäre natürlich wie immer nicht möglich ohne diesen besonderen Sponsor.
Ein Bauer stand im Sauerland und dachte drüber nach, das Totgesagte länger leben. Freut euch auf Kühe, Schweine, Iserlohn, den Radio MK Roosters Hockey Podcast. Dorfradio fürs Sauerland. Jeden Donnerstag da, wo es Podcasts gibt. Wir setzen uns ein für das, was die Menschen in unserer Region wirklich bewegt. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse Märkisches Sauerland. Gut für Hemer und für Menden. Infos im Netz sms-hm.de.
So, und jetzt sagen wir Dankeschön nochmal an euch beiden, dass ihr den Spaß mitgemacht habt. Das wissen wir sehr zu schätzen. Und jetzt gehen wir wieder alle raus in die Hitze. Das war der Podcast für diese Woche. Wir sind in 2 Wochen wieder für euch da. Und denkt dran, dann sind wir live. In 3 Wochen sind wir da. Denn der Juli hat 3 Wochen, aber am 15. sehen wir uns alle hoffentlich im alten Casino. Bis dahin. Tschüss, Mirko.
Gut. Tschüss, Felix. Mach's gut.